Ich grüße Sie an diesem Sonntagnachmittag ganz herzlich. Freue mich, in Ihrer Mitte sein zu dürfen und mit Ihnen auf ein Wort aus der Heiligen Schrift zu hören. Dieser Eingangsgesang, dieser kräftige Gesang war eine besondere Gabe. Ich habe mich immer gefreut als Pfarrer, wenn ich im Gottesdienst in der ersten Reihe saß und dann von hinten so ein richtig kräftiger Gesang kam, vor allem mit diesem Lied, mit dem wir noch einmal die zentrale Botschaft unseres Glaubens aufgenommen haben, was wir auch in den zurückliegenden Festtagen bedacht haben, nämlich das Wort vom gekreuzigten und auferstandenen Jesus Christus. In seinem Namen sind wir hier, auf ihn wollen wir hören, seine Weisung an- und mitnehmen. Der heutige Sonntag trägt den lateinischen Namen Misericordias Domini und den deutschen Titel Der gute Hirte. Der Wochenspruch lautet entsprechend: Christus spricht, ich bin der gute Hirte, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Lasst uns zu diesem Herrn und Hirten beten. Lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du unser Hirte bist und dass du ein guter Hirte bist und dass du uns so sehr lieb hast, dass du dein Leben für uns gegeben hast in den Tod. Für uns Schafe, die wir ungehorsam sind, orientierungslos und oft verkennen, dass wir nichts dringender brauchen als dich selbst. Und jetzt lass das geschehen in dieser Mittagsstunde, dass wir deine Stimme hören und dass wir alle anderen Stimmen, auch unsere eigene, ausblenden können. Und dass du allein uns prägst. Wir bitten dich, gib uns ein Herz für dein Wort und gib uns ein Wort für unser Herz. Amen. Durch das Thema dieses Sonntags, der gute Hirte, habe ich mich leiten lassen und möchte heute Nachmittag ein paar Dinge sagen zu dem uns allen ganz bekannten Psalm 23. Bevor wir das aber tun und ich etwas sage, lasst uns auf dieses Wort hören und ich schlage vor, wir sprechen den Psalm gemeinsam. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immerdar. Amen. Ich habe schon gesagt, dieser Psalm ist uns allen vertraut. Wir kennen ihn, viele von Kindesbeinen an. Vielleicht haben wir auch schon viele Auslegungen dazu gehört. Und trotzdem möchte ich die Wahl dieses Psalmes für heute Nachmittag begründen mit einem persönlichen Wort, mit meiner persönlichen Erfahrung. Schon über meinem Kinderbettchen hing ein kleines Holztäfelchen mit einem Hirtenbild, der ein Schaf hatte, und darunter geschrieben, der Herr ist mein Hirte. Also ein ganz alter Begleiter. Einige Jahre später habe ich bei einem Basar einen großen Gewinn erzielt, wie ich damals als Bub dachte, nämlich ein großes Bild mit einem Hirten, es war Jesus abgebildet, und Schafe drumherum. Später habe ich gemerkt, dass es arg kitschig war und da war es nicht mehr so als Hauptgewinn für mich. Aber trotzdem, wieder der gute Hirte. Später dann im Pfarramt wurde ich immer wieder gefragt oder gebeten, bei Beerdigungen vor allem, aber auch bei Taufen, könnten Sie nicht über Psalm 23 sprechen? Ich habe es gemacht, immer öfter, und ich dachte mit der Zeit, das muss doch langweilig werden. Und ich habe dann eine ganz eigenartige Erfahrung gemacht, dass dieses Wort nicht langweilig wurde. Obwohl ich immer wieder und immer wieder es lesen, sprechen, darüber sprechen musste, es wurde nicht langweilig. Warum nicht? Dieser Psalm hat ein besonderes Geheimnis. Zunächst wird er nicht langweilig, weil er Wort Gottes ist. Wort Gottes wird nie langweilig. Die zentralen Texte der Heiligen Schrift kann man immer wieder bearbeiten und bearbeiten und es wird nicht langweilig. Aber der Psalm 23 hat noch ein besonderes Geheimnis, das ist sein Inhalt. Psalm 23 ist eine ganz umfassende Lebensbeschreibung. In unglaublicher Kürze, gleichzeitig anschaulich durch seine Bilder, wird das ganze Leben umfassend beschrieben. Das wird in der Auslegung dann im zweiten Teil deutlich werden. Es ist gleichsam ein Wort für unser ganzes Leben und damit ein Wort für uns alle, für alt und jung, für Mann und Frau, für Gesunde und für Kranke und für Sterbende. Lassen Sie mich in einem ersten Teil etwas sagen zum Eingangswort, der Herr ist mein Hirte. Dann werden wir ein Lied singen und im zweiten Teil möchte ich dann den Psalm mit Ihnen durchgehen, der das Leben beschreibt. Also ein erster Teil, das persönliche Bekenntnis zu Gott. Der Herr ist mein Hirte. Ein ganz kurzes Eingangswort. Aber dieses kurze Wort ist entscheidend. Die entscheidende Überschrift. Ich möchte drei Worte nachgehen. Viel mehr sind es ja auch nicht in dieser Überschrift. Mein, Herr und Hirte. Das erste, mein. Es geht mit Psalm 23, das macht die Überschrift deutlich, um den persönlichen Glauben. Es geht um mich und um meinen Glauben. Nicht um das Mahn, nicht um das Wir, nicht um das Alle, sondern um das Ich. An wen glaube ich? An wen glaubst du? Wer und was ist der Inhalt meines Glaubens? David konnte es sagen. Er konnte es. Können wir es sagen? Wer und was unseren Glauben ausmacht und bestimmt. Es ist vielleicht verwunderlich, dass schon im Alten Testament, 1000 Jahre vor Christi Geburt, der Glaube diese persönliche Zuspitzung hatte. Aber täuschen wir uns nicht, Glaube war immer zuerst persönlicher Glaube. Bevor die Einbindung in das Volk, in die Gemeinde kommt, persönlicher Glaube. Josua sagte auf dem Landtag zu Sichem, ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Wie haltet ihr's? Das ist meine Entscheidung, ich. Elia sagte zu seinem Volk, warum hinkt ihr auf beiden Seiten? Ihr müsst euch entscheiden, jeder persönlich. Steht ihr auf der Seite Gottes oder auf der Seite des Götzen? Wo steht ihr? Die Psalmen sind insgesamt Ausdruck persönlicher Frömmigkeit Und das setzt sich fort im Neuen Testament bei Jesus. Deshalb sind so viele Begegnungen Jesu mit einzelnen Leuten gezeichnet und erzählt, weil es um den persönlichen Glauben ging. Die letzte Szene am Kreuz, die zwei mit ihm Gekreuzigten, übersetzen wir es in unsere Psalmsprache, da hat der eine am Schluss gesagt, du bist mein Hirte, mein Hirte. Und Jesus hat gesagt, und heute wirst du mit mir im Paradiese sein, ganz persönlich. Thomas, der dem Auferstandenen begegnet und seine Hände in die Nägelmale legen darf, sagt dann, mein Herr und mein Gott. Und in unserem Glaubensbekenntnis sprechen wir, obwohl wir es gemeinsam sprechen, ich glaube an Gott und an Jesus Christus und an den Heiligen Geist. Der Glaube ist persönlicher Glaube und dann verbindet er diejenigen, die den gleichen Glauben haben, zum Glaubensbekenntnis. Und dann können wir so etwas machen, was wir als Eingang gemacht haben, den Psalm gemeinsam sprechen. Noch etwas. Glaube ist persönlicher Glaube. Und Glaube will bekannt werden. Stellen wir uns den 23. Psalm vor 3000 Jahren geschrieben. Seit 3000 Jahren ein persönliches Zeugnis des David durch die Geschichte hindurch für Millionen von Menschen. Dieses persönliche Wort, das ist mein Glaube. Ich glaube an Jesus. Bekennen und sagen. Nicht den anderen vereinnahmen, du musst doch auch glauben. Nicht dem anderen aufzwingen, sondern einladend und persönlich bekennen. Warum ich dies unterstreiche an dieser Stelle? Ich denke, dass im Wechsel in den Bewegungen in unserer Gesellschaft, man spricht vom zu Ende gehenden christlichen Abendland, dass wir als Christen genau dieses lernen müssen, unseren Glauben persönlich zu bekennen. Nicht zu sagen, Mann, oder wir alle glauben doch, sondern ich glaube, das glaube ich und das weitergeben. Das zweite Stichwort, der Herr. Wenn Sie eine Bibel dabei haben, bei den meisten Ausgaben ist ja Herr mit großen Buchstaben geschrieben. Groß H, Groß E, Groß R, Groß R. Immer wenn in der Bibel da steht, steht im hebräischen Originaltext nicht ein Titel, sondern ein Name. Der alttestamentliche Name für Gott, für den Gott Israels, ist Yahweh. Yahweh ist mein Hirte, sagt David. Und dieser Name steht an erster Stelle in diesem Psalm. Dieser Name Gottes ist die eigentliche Eröffnung. Dieser Name Gottes, so könnte man sagen, ist das eigentliche Thema. Es geht nicht nur um einen persönlichen Glauben, es geht auch um einen persönlichen Gott. Gott stellt sich uns vor als Person, obwohl er natürlich mit uns Menschen nicht vergleichbar ist. Gott stellt sich uns vor als Person, obwohl er natürlich viel größer ist als jede menschliche Person. Gott stellt sich uns vor als Person, weil er kein Es ist. Kein Schicksal, keine anonyme Größe, keine unpersönliche Macht, nicht die Ahnung der Menschen, da muss noch etwas Größeres sein. Nicht diese Sätze hört man doch sehr häufig. Ich glaube auch, dass es eine Macht gibt. Ich glaube auch, dass es einen geben muss, der vielleicht mal alles angestoßen hat und so ganz geheimnisvoll hinter allem steht. Nein, so ist dieser Gott nicht. Es ist Yahweh, ein persönlicher Gott, ein persönliches Gegenüber, dem wir erst recht in Jesus Christus, dem menschgewordenen Gottessohn, als Person begegnen. Mit einem persönlichen Gott ist Begegnung möglich. Auf einen persönlichen Gott kann man hören. Mit einem persönlichen Gott kann man reden. Er reagiert auf uns. Wir können auf ihn reagieren. Psalm 23 ist gefüllt von der Erfahrung mit einem lebendigen Gott. Und man kann sagen, wer und wie dieser Gott ist. Es ist Jahwe und kein anderer Gott. Dazu ist uns die Bibel gegeben, dass wir ihn kennenlernen und wissen, wer er ist. Dazu ist uns die Bibel gegeben, dass wir sagen können, ob wir diesem Gott glauben wollen oder nicht. Wir sind in die Entscheidung gestellt. In verschiedenen Zeitungen und Zeitschriften gibt es immer wieder so Spalten, wo sich Prominente vorstellen. Ich denke, bei dem FAZ-Magazin, das einmal in der Woche beigelegt ist, da werden prominenten Leuten immer die gleiche Frage gestellt. Welcher Lieblingskomponist, welcher Lieblingsdichter, Ihr Lieblingseigenschaft, was wären Sie am liebsten, wenn Sie nicht Sie selber wären und so weiter. Da kann man einen Menschen wenigstens ein bisschen kennenlernen. Er wird vorgestellt. Sehen Sie, das ist die Bibel, aber noch viel ausführlicher, noch viel intensiver. Die Bibel ist das Dokument der Vorstellung Gottes. Aufgrund der Bibel kann ich sagen, wer dieser Gott ist, wer Jahwe ist und sein Sohn Jesus Christus und wie er zu uns steht und was er von uns will. Diesen Gott bekennt David als seinen Herrn. Das Bekenntnis zu diesem Gott ist dann, und das ist die andere Seite der Medaille, das Bekenntnis zu diesem Herrn ist gleichzeitig die Absage an alle anderen Götter und Herren. Wer sagt, Jahwe ist mein Hirte, kann ich gleichzeitig sagen, Baal ist mein Hirte oder Mammon ist mein Hirte oder verschiedene Götter sind meine Hirten. Denn es ist geradezu Merkmal dieses Gottes Jahwes im Alten und im Neuen Testament, dass er seine Ehre als Gott mit niemandem teilt. Ich bin der Herr, dein Gott, keine anderen Götter neben mir. Das heißt, wenn wir uns im Glauben zum Gott der Bibel bekennen zum dreieinigen Gott, dann zeigt uns die Bibel, was dieser Glaube bedeutet, was dieser Glaube beinhaltet. Und sie zeigt uns gleichzeitig, was dieser Glaube nicht beinhalten kann. Der Herr ist mein Hirte. Damit komme ich zum letzten Begriff in diesem ersten Teil, Hirte. Wenn Gott der Hirte ist, und das bringt ja der ganze Psalm zum Ausdruck, dann ist der Beter ein Schaf. Man wagt es kaum zu sagen. Nun, wenn Sie überlegen, wie der Begriff Schaf in der Regel verwendet wird, ich möchte nicht allzu viele Beispiele an dieser Stelle bringen, an einem Sonntagnachmittag, dann wird sich dieser Eindruck vertiefen, dass das Bekenntnis zu Jahwe als dem Hirten und zu mir als dem Schaf, ich habe es jetzt bewusst in der Mir-Form gesagt, ich möchte Ihnen überhaupt nichts unterstellen, dass das Bekenntnis zu Jahwe als dem Hirten und zu mir als dem Schaf kein überaus ehrenwertes für uns ist. Bei einer Freizeit auf einer Hallig habe ich gelernt von den dortigen Landwirten, dass sie nach und nach ihre Schafe aussterben lassen und nur noch Kühe halten. Der Grund ist dann ganz einfacher. Sie sagen, bei Hochwasser, bei Landunter, gehen die Kühe allein hoch auf die Warft, während die Schafe unten bleiben. Die sind so dumm. Die ertrinken lieber, als dass sie da hochgehen. Das ist das Bild, das David hier braucht. Und damit haben wir schon auch einen wichtigen Kern, warum dieses Bild gebraucht wird und warum es David für sich braucht. Das Schaf ist ein orientierungsloses Tier. Das Schaf braucht den Hirten. Der Hirte ist für das Schaf lebensnotwendig. Ohne den Hirten geht das Schaf zugrunde. Das schließt das Bekenntnis zu Gott als dem Hirten mit ein. Es ist die Einsicht. Ich brauche ihn. Ich kann ohne ihn nicht leben. Ich gehe ohne ihn zugrunde. Liebe Brüder und Schwestern, wer sich stark fühlt, braucht keinen Gott. Er braucht mindestens nicht den biblischen Gott. Wer sich schuldlos fühlt, er braucht keinen Gott. Er braucht mindestens nicht den biblischen Gott. Wer meint, er könne selber entscheiden, was gut und was schlecht sei für sein Leben, der braucht keinen Gott. Er braucht wenigstens nicht den biblischen Gott. Die Menschen, die das Bekenntnis sprechen, Jahwe ist mein Hirte, oder sage ich es neutestamentlich, Jesus ist mein guter Hirte, die sprechen gleichzeitig das Bekenntnis, ohne ihn bin ich verloren. Durch meine Schuld und durch meine Orientierungslosigkeit, ich gehe ohne ihn ins Unglück. Das ist das Bekenntnis, mit dem David den Psalm beginnt. Der Herr ist mein Hirte und ich brauche ihn. Wir wollen dieses Bekenntnis ein wenig musikalisch nachsprechen, indem wir gemeinsam das Lied unter der Nummer 368 singen. 368, alle drei Verse. Und wer in der Nachmittagsstunde zusätzlich etwas gegen die Müdigkeit tun will, darf gerne aufstehen, während wir das Lied singen. 368. Wenn Sie jetzt sagen, es sind erst drei Worte ausgelegt, der Psalm ist deutlich länger. Wenn es so weitergeht, sind wir um 18 Uhr noch hier. Keine Sorge, um 15 Uhr ist Schluss. Der zweite Teil, die Erfahrung Gottes in jeder Lebenslage. Damit komme ich auf das Geheimnis dieses Psalms zu sprechen. nämlich dass er wie kein mir bekanntes zweites Wort in aller Kürze das ganze Leben umfasst. Und das finde ich das Faszinierende an diesem Psalm und vor allem, dass dies geschieht in bildhafter Sprache, eben aus der Welt des Schafs. Also hier in der Gegend muss man dieses Bild noch kennen. Ich erinnere mich an meine Kindheit und Jugendzeit schon wieder. Ich bin schon in dem Alter, wo man immer von früher erzählt. Ich bin gebürtiger Holzgerlinger, das ist die übernächste Ortschaft, und die Maurermodelle, also zwischen Holzgerlinger und Eninger, waren ja fast immer Schafe auf den Wiesen. Heute war es nur ein Schäferkarre. Die Schafe waren nicht dabei. Also ein Bild, das uns vielleicht oder vielen noch vertraut ist, das Bild vom Schaf, aber diese bildhafte Sprache macht es möglich, dass wir uns alle einklinken können in diesen Psalm, und zwar an der Stelle, an der wir gerade persönlich stehen. Ich glaube, da ist in diesem Psalm für jeden ein Wort und eine passende Situation. Ich habe es zusammengefasst, ich bin ein bisschen Ordnungsmensch, in vier Bereiche. Der erste Bereich ist die leibliche und die geistliche Versorgung. Der zweite Bereich ist die seelische Aufrichtung und Wegweisung. Der dritte Bereich ist die Gegenwart in der Tiefe, die Gottesgegenwart in der Tiefe des Lebens. Der vierte Bereich ist die bleibende Gegenwart in Gottes Nähe. Zunächst das erste, kurz, die leibliche und die geistliche Versorgung durch Gott. Er weidet mich auf einer grünen Aue. Wenn wir jetzt ganz still sind, dann hören wir alle die Schafe grünes Gras schmatzeln. Ein wunderbares Bild für die Lebenssituation, wo es uns gut geht. Einfach gut. Kein Druck, keine Hektik, gar nichts, sondern er lässt uns, wörtlich übersetzt, lagern, weiden. Man spottet ja häufig über den Hirten, nicht wenn er einen ganzen Tag dasteht, auf seinem Stecken und die sogenannte Schäferprüfung macht. Aber Sie müssen sich vorstellen, was es für das Schaf bedeutet. Das Schaf darf in aller Ruhe das Grün genießen. Und jetzt wäre es schon einmal schön, wenn wir das zum Anlass nehmen und in unserem Leben einmal nachfragen und zusammenstellen, wo ist die grüne Weide meines Lebens? Und wie häufig hat mich Gott lagern lassen? Was hat mir Gott alles geschenkt? Was hat er mir alles gegeben? Und natürlich das andere, was genauso wichtig ist, dass wir bekennen, er weidet mich. Gerade auf der grünen Weide ist ja die Gefahr in unserem Leben, dass wir Gott vergessen, wenn es uns gut geht. Dass wir Gott vergessen, weil es uns so gut geht. Und da schärft uns David erneut ein, er schenkt mir das, wo es mir gut geht. Er lässt mich lagern, er gibt mir die saftige Aue. Das nächste, was daneben tritt, ist die geistliche Versorgung. Er führt mich zum frischen Wasser, wörtlich übersetzt, zum Wasser der Ruhe. Und ich bin persönlich überzeugt durch die Auslegung, dass es dabei nicht um die äußere Versorgung geht, sondern um das geistliche Leben, um die geistliche Speise. Auch dafür sorgt der gute Hirte, dass wir geistlich versorgt sind. Ich denke, diese Bibelstunde ist frisches Wasser. Nicht meine Bibelstunde jetzt, sondern die Einrichtung dieser Bibelstunde grundsätzlich.
Da gibt uns Gott Wasser der Ruhe, geistliche Speise. Es ist ein Grundprinzip Gottes, dass wir Menschen beides brauchen. Die leibliche Versorgung und die geistliche Versorgung. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, aber Gott weiß, dass wir auch vom Brot leben. Deshalb sprechen wir ein Tischgebet. Weil wir wissen, auch diese leibliche Versorgung kommt von Gott. Deshalb sind wir Gott dankbar, wenn wir ein Dach über dem Kopf haben und wenn wir morgens im Frieden aufwachen, weil es von Gott kommt. Deshalb sind wir dankbar, wenn wir gesund sind, am Körper gesund, weil es seine Gabe ist. Aber wir brauchen auch das andere. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus Gottes Mund geht. Und das ist wieder in einem Musterwort der Bibel so präzise und kurz zusammengefasst, nämlich im Vaterunser, in dem uns Jesus lehrt zu bitten, unser täglich Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Das ist grüne Weide und frisches Wasser. Und beides muss in unserem Leben stimmen. Wir dürfen als Christen nicht unseren Leib vergessen. Wir können heute Nachmittag nicht drüber reden, wie das aussehen kann und aussehen muss. Wir dürfen unseren Leib nicht vergessen. Es gibt eine falsche Flucht von der Wirklichkeit unserer Leiblichkeit mit allem, was dazugehört. Und das gibt immer einen kranken Glauben. Immer. Dass wir da sehr bewusst damit umgehen. Wir dürfen als Christen unseren Leib nicht vergessen und wir dürfen als Menschen nicht unseren inneren Menschen vergessen. Diese beiden Zuordnungen, das ist wichtig, dass wir als Ganze vor Gott leben. Für die geistliche Speise ist Ruhe nötig. Wasser durch Ruhe. Wir können als Christen, wir können für unseren inneren Menschen nichts tun, wenn wir nicht zur Ruhe kommen, zur Stille vor Gott. Sehen Sie, das ist für mich die eigentliche Bedeutung des Sabbatgebots. Es geht beim Sabbatgebot für uns Christen meines Erachtens nicht mehr in erster Linie um die Frage nach einem Tag, sondern das Sabbatgebot ist ein Gebot für das Management unseres Lebens. Das Sabbatgebot ist ein Terminkalendergebot. Es geht um die Frage, richte ich mein Leben so ein, dass ich nur noch mit meinen Dingen beschäftigt bin? Oder richte ich mein Leben so ein, dass ich die Zeit habe für Gott? Und mein innerer Mensch, mein geistlicher Mensch, ich als Christ, die entsprechende Nahrung bekomme. Das ist die Frage, die uns das Sabbatgebot stellt. Und damit ist es ganz unabhängig von der Diskussion über Samstag oder Sonntag und in unserer Gesellschaft, was da jetzt vielleicht auf uns zukommt mit der Aushöhlung des Sonntagsgebots. Das ist nicht die erste Frage, sondern die Frage an mich. Wie gestalte ich mein Leben? Habe ich an mir selber genug, dann lebe ich nur von der grünen Weide. Oder lebe ich so, dass Gott mein Leben bestimmen kann? Das war die erste Abteilung, die leibliche und die geistliche Versorgung durch Gott. Ich komme zum zweiten. Die Aufrichtung der Seele und die Wegweisung. Er erquicket meine Seele, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Er erquicket meine Seele. Wörtlich übersetzt, die hebräische Sprache, der Israelit im Alten Testament dachte ganz arg anschaulich, bildhaft. Das ist das Schöne an dieser Sprache des Alten Testaments. Wörtlich übersetzt, er lässt meine Seele zurückkehren. Finde ich ein ganz schönes Bild. Kennen Sie die Situationen, vielleicht nur eine Stunde, vielleicht nur einen Tag, vielleicht Wochen, vielleicht Monate, wo Sie das Gefühl haben, ich sage es jetzt mit diesem Wort, meine Seele ist nicht mehr in mir. Niedergeschlagen, bis zur krankhaften Niedergeschlagenheit, zur Depression. Der Eindruck, es geht nicht mehr weiter. Der Eindruck, ich komme nicht mehr heraus aus meinem Loch. Und dann die umgekehrte Erfahrung, es kehrt plötzlich zurück. Das Leben, die Seele. Ich finde das auch deshalb ein wunderbares Wort, weil hier David bewusst das Wort Seele verwendet. Und unter Seele versteht das Alte Testament eigentlich meine Bedürftigkeit. In der Grundbedeutung heißt das Wort Gurgel. Gurgel. Alles, was durch die Gurgel durch muss, der Atem und die Nahrung, meine Bedürftigkeit. Und wenn ich das nicht mehr bekomme, was ich eigentlich bedarf, wenn ich unterversorgt bin und dann am Boden liege. Der Mensch ist keine Maschine. Der Mensch ist in seinem Inneren weich und verletzlich, angreifbar, anschlagbar, verwundbar oder eben das Gegenteil, furchtbar glücklich. Aber um das geht's an dieser Stelle nicht. Und dann die Erfahrung, er lässt meine Seele zurückkehren. Er gibt mir neue Kraft. Er baut mich wieder auf. Er tut's. Wir verstehen von diesem Wort her, was Jesus sagt in einem ganz wichtigen Wort, Matthäus 11 ist es überliefert, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Das gleiche Wort von Luther hier übersetzt mit erquicken, das dann eigentlich in dem Wort im Neuen Testament bedeutet, nichts anderes als, ich will euch eine Ruhepause geben. Das griechische Wort heißt anapauso. Da hört man schon die Pause, nicht? Sehen Sie, und das ist unglaublich, ein Hirte, Gott, der kein Treiber ist, sondern zu uns sagt, mach doch eine Pause. Ich frage mich das auch ganz persönlich und selber, ich frage mich, ob wir das kapiert haben oder ob wir uns Christen auch unter einen Dauerstress stellen. Ich muss, bis man einmal nicht mehr kann und die Seele, nicht im Sinn des Sterbens, sondern in diesem Sinn, unsere Seele weg ist. Ob wir durch den Umgang mit Gott diese Weisheit bekommen, die Balance zwischen Arbeit und Ruhe, Arbeit und Pause in rechter Weise zu gestalten. Ist kein Wort für die Faulheit. Jesus sagt nicht, und dann könnt ihr bei mir faul sein. Das sagt er nicht. Sondern der mühselige und beladene, da sagt Jesus, jetzt kriegst du zuerst eine Pause bei mir. Du darfst dich bei mir erholen. Ja? Jetzt sind wir wieder beim Sabbat. Ich habe mich lange überlegt, was es bedeutet. Warum ist der Sabbat gesegnet? Im Alten Testament wird ja zuerst werden Lebewesen gesegnet, nicht? Tiere werden gesegnet, der Mensch wird gesegnet. Wir tun uns im evangelischen Raum ja sehr schwer, Gegenstände zu segnen. Aber warum, sagt Gott, der Sabbat ist gesegnet? Wenn wir erkennen, dass es nicht wir sind, die das Eigentliche tun, sondern dass es Gott ist, der das Eigentliche wirkt und dass aus seinem Tun das Segen kommt, dann können wir auch einmal unsere Arbeit hinlegen in dem Wissen, Gott wird es recht machen und Gott wird das Eigentliche tun und nicht wir sind es, an denen es hängt. Auch in der kirchlichen Mitarbeiter sind es nicht wir, die das Reich Gottes bauen. Wir sind nur Mitarbeiter. Gott tut das Entscheidende. Aus diesem Wissen heraus kann es uns geschenkt werden, den rechten Rhythmus zu bekommen. Das Zurückkehren der Seele, dieses auffrischende Wort, das uns hier gegeben ist, und daneben tritt dann die Wegweisung: Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Der rechte Weg, die rechte Straße, hier eigentlich der Pfad. Es ist nicht der breite Weg, es ist der schmale Weg, den wenige gehen. Aber es ist der rechte Weg. Was ist damit gemeint? Liebe Brüder und Schwestern, Gott hat ein ganz großes Interesse daran, dass unser Leben nicht misslingt. Gott möchte unser Leben nicht kaputt machen. Seine Gebote sind nicht dazu da, um unser Leben zu zerstören, sondern seine Weisung ist dazu da, dass unser Leben gelingt. Das ist sein Interesse. Er möchte, dass unser Leben fruchtbar ist. Er möchte nicht, dass unser Leben endet wie die Spreu im Wind. Es ist nichts mehr davon da. Sehen Sie so Gottes gute Wegweisung auch in seinen Geboten. Es geht um das gelingende Leben, nicht als unser Verdienst vor Gott, sondern dass unser Leben gut wird. Der dritte Bereich. Ein ganz besonderes Wort, das uns geschenkt ist in diesem Psalm: Gottes Gegenwart in der Tiefe. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Sprachlich etwas ganz Wichtiges. Hier schwenkt der Psalm um vom Er zum Du. Gerade als es dem David um die Tiefe seines Lebens geht, spricht er mit Gott per Du. Liebe Brüder und Schwestern, dass wir das lernen, dass wir da nicht schweigen müssen, sondern dass wir gerade in der Tiefe, gerade dann mit Gott reden können. Und dass wir auch nicht den christlichen Fehlschluss machen, zu denken, in der Tiefe kann ja Gott gar nicht da sein. Wenn ich in die Tiefe geführt werde, dann stimmt etwas nicht mit mir oder mit Gott, aber das kann nicht sein. Nein, David sagt, wenn ich im finstern Tal bin, dann bist du bei mir. Das ist ein ungeheures Wort. Das finstere Tal, es ist der Weitwechsel, der Übergang von einer Weide zur anderen, wo es ja gelegentlich auch schwierige Passagen gibt, gefährliche Passagen, das Leben ist gefährdet. Wörtlich übersetzt ist das finstere Tal das Todestal. Und das sagt jetzt der Beter: Du bist bei mir. Du bist nicht fern, mein Gott, wenn es mir schlecht geht. Du bist nicht weg, mein Gott, wenn ich krank werde. Du bist nicht mehr ansprechbar. So darf ich nicht denken, wenn ich auf dem Sterbelager liege, sondern du bist bei mir. Jesus hat's gebetet, sein letztes Wort am Kreuz: In deine Hände befehle ich meinen Geist. Das ist möglich in der Gegenwart Gottes, auch in der Tiefe. Das Böse kann mir noch begegnen. Fürchte ich kein Unglück, fürchte ich kein Böses. Es kann mir noch begegnen, aber es hat keine letzte Macht mehr über mich. Ich denke, das Schlusswort in Römer 8 ist die direkte Fortsetzung dieses Wortes. Ich fürchte kein Unglück. Das heißt ja nicht, dass das Böse nicht mehr da ist, aber es hat keine Macht mehr. Wenn Paulus sagt, nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Nichts, er ist da. Und jetzt noch eine wichtige seelsorgerliche Hilfe. Dein Stecken und Stab trösten mich. Ich möchte Sie fragen, wann Sie zum letzten Mal mit einem Stecken getröstet wurden? Wenn ich mich richtig erinnere, war die sogenannte Tatze, die es in meinen ersten zwei Klassen noch gab, für keinen, der sie spüren musste, ein rechter Trost, sondern hinterließ höchstens blaue Striemen. Mit dem Stecken und mit dem Stab trösten, was ist denn da gemeint? Es ist damit gemeint, dass das Schaf hat ja Angst im finstern Tal und will nicht durch. Und der Schäfer, der Hirte, treibt mit dem einen Stecken das Schaf weiter. Das ist es. Dass wir im finstern Tal nicht stehen bleiben. Dass wir im finstern Tal glauben, es gibt einen Weg. Gott hat uns auf den Weg gestellt und das ist entscheidend. Wir sind nicht an einem Punkt. Und dass wir das auch wissen, es geht für mich weiter. Gott geht für mich weiter durch das dunkle Tal hindurch. Und das ist ja nicht nur das letzte des Todestal, sondern wie wir bei Hiob lesen, solches tut Gott 2 oder 3 Mal in einem Leben, dass er einen Menschen ganz nahe an den Punkt führt, wo er denkt, jetzt ist alles aus. Und ihn weiterführt, wie es bei Hiob geschehen ist, in wunderbarer Weise. Und wie wir es erleben können, wenn wir auf dem Weg bleiben und wenn wir uns mit diesem Stecken trösten lassen, der uns schubst, dass wir weitergehen. Weiter auf dem Weg mit Gott, der durch dieses Tal hindurchführt und der auch durch das letzte Tal, das ein schweres Tal ist, das Todestal, hindurchführt in sein ewiges Reich, denn du bist bei mir. Und damit schließt dieser Psalm, das ist das 4. und letzte, die bleibende Gegenwart. Ich nehme nur noch den letzten Teil. Ich werde bleiben im Hause des Herrn für immer. Das, was David uns so schön auslegt mit den verschiedenen Bereichen unseres Lebens, die grüne Aue, die geistliche Erfrischung, die Rückkehr der Seele, die Leitung auf dem Weg, die Gottesgegenwart im finstern Tal, ist mit dem letzten Vers zusammengefasst. Ich werde bleiben im Hause des Herrn. Was bleibt in unserem Leben? Wenn wir an Jesus glauben, ist die Gemeinschaft mit Gott. Alles andere vergeht. Die Gesundheit vergeht, der Reichtum vergeht, der Erfolg vergeht, das Leben vergeht. Aber ich werde bleiben im Hause des Herrn für alle Zeit. Dieser Psalm stellt unser ganzes Leben unter ein Bekenntnis. Der Herr ist mein Hirte. Und er stellt es unter ein Ziel, die ganze Gottesgemeinschaft, die bleibende Gottesgemeinschaft in alle Ewigkeit. Ich wünsche Ihnen, dass Sie in entsprechenden Lebenssituationen diesen Psalm zu Ihrem Psalm machen können. Denn wenn er unser Hirte ist, dann wird uns im Sinne dieses Psalms nichts mangeln. Amen. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass es uns treffen möchte in unserem Leben. Wir danken dir, dass du der Herr unseres ganzen Lebens bist, nicht nur einzelner Bereiche. Unser ganzes Leben ist vor dir offen. Wir können dir alles sagen und alles bringen. Wir danken dir für das unzählbare Gute, das du uns getan hast. Wir danken dir für allen geistlichen Reichtum. Wir danken dir für die Erfahrung deiner Gegenwart in der Tiefe. Wir danken dir, dass die Gemeinschaft mit dir nicht abbrechen darf. Herr, und das lass mit uns gehen. Du bist bei mir. Morgen und übermorgen. Du bist bei mir, bei allem, was uns belastend auf dem Herzen liegt. Du bist bei mir, bei aller Niedergeschlagenheit und Krankheit. Du bist bei mir, auch auf dem letzten schweren Weg meines Lebens. Du bist bei mir. Gelobt sei dein Name. Amen.